Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo, hier ist der frische Podcast vom Update am 10. Januar. Schön, dass ihr dabei seid. Wir gucken im Update heute auf das, was man bisher weiß über den Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine über Teheran. Bei diesem Absturz sind mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen. Und im Moment gibt es ein Video, das belegen soll, dass diese Maschine abgeschossen wurde.
Zu sehen ist ein Nachthimmel zusammen mit ein paar Häusern, Straßenlaternen. Und dann fliegt ein leuchtendes Objekt so schnell auf ein anderes zu. Dann gibt es offenbar eine Explosion. Und dann sagen viele, das war wohl eine Bodenluftrakete des Iran, die da das ukrainische Flugzeug getroffen hat.
Das ist Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion. Und der hat mal alles zusammengetragen, was bisher bekannt ist. Das ausführliche Gespräch bekommt ihr in dieser halben Stunde. Ein weiteres Thema bei uns sind Namen, beziehungsweise, es geht eigentlich eher darum, Namen zu vergessen. So wie der Handball-Bundestrainer Christian Prokop bei der Auszeit im Spiel gestern Deutschland gegen die Niederlande bei der Handball-EM.
Und zweite Möglichkeit ist, dass man vielleicht Timo anpassen kann, auf außen, okay?
Ach Mann, der weiß es und er weiß es auch nicht. Warum fällt ihm der Name nicht ein von dem Timo, von dem Spieler, den er seit Wochen trainiert? Also ich meine, das geht uns ja auch manchmal so, ne? Nur warum? Warum ist das so? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach und ihr bekommt sie bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
War es jetzt ein Abschuss oder war das ein technischer Fehler? Die halbe Welt spekuliert ja im Moment darüber, was am Nachthimmel von Teheran an diesem Mittwoch passiert ist, als das Signal von Flug PS752 von Ukraine Airlines plötzlich abgerissen ist und die Maschine mit 176 Menschen an Bord wenig später abgestürzt ist. Niemand hat diesen Absturz überlebt. Am Mittwoch haben viele noch gesagt, ein technischer Fehler ist wohl am wahrscheinlichsten. Spätestens seit heute gehen viele wohl eher dann doch von einem Abschuss aus. Klaus Jansen ist hier aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Klaus, erstmal vorab, also bewiesen ist das noch nicht, ne?
Das stimmt. Also wir sind hier immer noch auf dem Feld der Spekulation. Der Abschuss ist gerade mal 2,5 Tage her. Bis alle Untersuchungen durch sind, da werden Monate vergehen. Also vielleicht wird es diesen Abschlussbericht zum Absturz auch erst nächstes Jahr geben. Also alles, was jetzt vorliegt, das müssen wir noch als Indizien sehen.
Okay, was sind das für Indizien? Also was spricht denn für einen Abschuss der Maschine?
Es ist ein Video aufgetaucht, die New York Times, die hat das nach eigenen Angaben verifiziert, also abgeklärt, ob die Zeit stimmt und der Ort. Die Zeitung sagt ja und zu sehen ist da ein Nachthimmel zusammen mit ein paar Häusern, Straßenlaternen und dann fliegt ein leuchtendes Objekt so schnell auf ein anderes zu, dann gibt es offenbar eine Explosion und dann sagen viele, das war wohl eine Bodenluftrakete des Iran, die da das ukrainische Flugzeug getroffen hat.
Okay, wer sagt das mittlerweile?
Der US-Präsident, der kanadische Präsident, unser Verteidigungsminister Heiko Maas, der NATO-Generalsekretär, der britische Premierminister, um nur einige zu nennen. Das hat sich also eine gewisse Liste angesammelt. Die sagen jetzt alle, jetzt sei davon auszugehen, dass der Absturz möglicherweise von einer Rakete verursacht wurde. Und alle bemühen sich dann direkt auch zu betonen, dass das wohl irrtümlich passiert sein könnte, also ohne Absicht.
Und das alles nur wegen eines Videos?
Nee, also viele westliche Politiker sagen auch, es gebe entsprechende Geheimdienstinformationen, allen voran Kanada. Die Geheimdienste hätten die Signale eines eingeschalteten Radars einer Flugabwehrrakete empfangen, heißt es zum Beispiel. CBS berichtet, US-Satelliten hätten kurz vor der Explosion des Flugzeugs den Start von zwei Bodenluftraketen entdeckt. Jetzt gehen auch Fotos rum von Wrackteilen, hast du vielleicht heute auch schon im Netz gesehen. Da sollen charakteristische Löcher zu sehen sein, die bei dem Raketeneinschlag entstehen. Also Sachen, die gehen gerade alle so rum im Netz. Und dann der Zeitpunkt, also der Iran hatte ja gerade Stellungen der USA im Irak bombardiert. Und da war mit einer Reaktion des US-Militärs zu rechnen, vor allem natürlich Richtung iranischer Hauptstadt Teheran. Dass da also Flugabwehrraketen in Bereitschaft waren, das ist nicht unwahrscheinlich. Außerdem ist das Signal vom Flugzeug ja abrupt abgerissen, sagtest du gerade auch nochmal. Und vorher war alles normal. Also es gab plötzlich keinen Funkkontakt mehr. Die Piloten haben auch nichts mehr von dem technischen Problem gemeldet. Das sind so diese Argumente.
Wie sieht's aus bei den Gegenargumenten? Was sagt denn der Iran mittlerweile?
Der Iran, der hat ja schon kurz nach dem Absturz gesagt, wenige Stunden, da lag ein technischer Fehler vor. Das war ganz klar die Ursache. Viele Experten, die haben sich auch schon gewundert, wie schnell der Iran da sich festgelegt hatte. Aber die iranische Regierung ist dabei geblieben. Die hat auch heute wieder betont, dass ein Raketenbeschuss auszuschließen ist. Gleichzeitig sagen die Behörden im Iran aber auch, bitte nicht spekulieren, also jetzt nicht schon festlegen darauf, was passiert ist, lass uns erstmal die Untersuchungen abwarten. Das ist schon ein bisschen seltsam, weil die sich ja quasi selber schon festgelegt haben und vielleicht ebenso seltsam wie quasi die gesamte westliche Welt, die jetzt sagt, ja, das war vermutlich doch ein Abschuss.
Aber wie begründet der Iran denn, dass es wohl ein technisches Problem an Bord gegeben hat?
Die Argumente, die sind da, dass es zwischen der militärischen und der zivilen Luftfahrtbehörde im Iran eine einwandfreie Koordination geben soll. Also soll heißen, die Militärs, die sollen gewusst haben, dass das eine normale Passagiermaschine und keine Rakete oder ein Kampfflugzeug der USA war. Deshalb hätten die das Ding auch nicht abgeschossen. Außerdem kann man die Fotos von dieser Unglücksstelle auch so deuten, dass da eine Turbine und die Flügel ganz klassische Beschädigungen aufweisen, die entstehen, wenn sich so eine Turbine im Flug zerlegt, wenn die kaputt geht. Technischer Defekt wäre das dann halt eben. Mhm. Boeing hatte solche Probleme 2018 auch schon mal gehabt mit dieser Maschine. Aber Beweise legt der Iran auch nicht vor. Also die iranische Luftfahrtbehörde sagt nur, ein Abschuss sei wissenschaftlich unmöglich und unlogisch, was auch immer das jetzt wiederum heißen soll.
Ja, und jetzt haben wir jetzt eine Menge Argumente und Aussagen gegen Aussagen oder?
Ja, also so sieht's aus. Was jetzt zumindest alle fordern, ist eine lückenlose Aufklärung. Das ist ja schon mal ganz gut, logisch, aber eigentlich auch. Also oft passiert sowas in den USA, diese Aufklärung. Da sitzen die Experten mit der meisten Erfahrung. Da hat auch Boeing seinen Sitz. Das Unternehmen kennt sich natürlich am besten aus mit seinen eigenen Maschinen. Aber der Iran hat ja auch gute Gründe, gerade den USA nicht zu trauen. Der Iran will die Untersuchung lieber im eigenen Land lassen, hat aber auch ausländische Experten zugesagt, dass sie bei der Untersuchung dieser Unglücksursache im Iran mithelfen können. Wir können also auf eine vernünftige Aufklärung hoffen, halt nur nicht in den nächsten Tagen oder Wochen. Das wird halt ein bisschen länger dauern.
176 Menschen sind tot. Sie waren vorgestern an Bord einer ukrainischen Passagiermaschine über Teheran. Heute halten viele westliche Politiker einen Abschuss dieses Flugzeugs am wahrscheinlichsten in den Wirren der militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und Iran. Bewiesen ist aber eben bisher noch nichts. Die aktuellen Infos dazu von Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sondertreffen bedeutet ja immer, das war so nicht geplant. Das mussten wir dazwischen schieben, weil es gerade brenzlig ist. So wie bei den Konflikten im Iran und in Libyen. Die EU hat heute ein Sondertreffen der Außenminister einberufen in Brüssel, um darüber zu sprechen, welche Linie man jetzt gemeinsam verfolgen will für diese beiden Länder. Unser Korrespondent Peter Kapern verfolgt das für uns. Peter, die EU hat bisher ja versucht, im Hintergrund zu arbeiten, alle Mittel der Diplomatie auszuschöpfen. Hat das was gebracht?
Naja, das ist schwer zu beurteilen. Mutmaßlich nicht in der ganz heißen Phase des Konflikts. Da waren sie wirklich nur Zuschauer und waren nicht mal wirklich informiert über diesen amerikanischen Angriff auf den iranischen General Soleimani. Aber trotzdem, sagt die EU, haben wir unsere Mittel und Wege, Gesprächskanäle offen zu halten. Wir finden ein offenes Ohr und das ist etwas, was wir in dieser Krise genauso einbringen wollen wie in anderen Krisen.
Die EU-Führung will den Atomdeal mit dem Iran ja wiederbeleben. Trump will einen neuen Deal aushandeln. Wir haben auch schon drüber gesprochen im Update in Deutschlandfunk Nova. Gab es dazu heute beim Außenministertreffen eigentlich eine gemeinsame Haltung?
Also noch läuft dieses Treffen ja, das ist noch gar nicht zu Ende, aber es deutet sich wohl an, dass es da eine gemeinsame Haltung gibt. Aber ich würde gerne mal an einem Wort ansetzen, was du gerade benutzt hast, wiederbeleben. Das würde ja unterstellen, dass dieser Atomdeal tot sei und genau das bestreiten die Europäer. Der ist nicht tot, sagen sie, und wir wollen ihn retten und zwar aus verschiedenen Gründen. Sie sagen erstens, dieser Deal kann verhindern, dass der Iran die Atombombe baut. Zweitens, es sind tatsächlich die letzten Gesprächskanäle Richtung Teheran, an denen auch noch China und Russland beteiligt sind. Das ist wertvoll in Krisensituationen. Auch das ist ein Grund, warum man ihn retten will. Und drittens will man natürlich auch nicht das Scheitern dieses Deals eingestehen gegenüber den USA, weil die Europäer immer gesagt haben, das war unser Meisterstück in der europäischen Diplomatie. Also die Europäer wollen diesen Vertrag retten. Ob das machbar ist, hängt aber vom Iran ab, dann darf der sich nicht aus diesem Abkommen zurückziehen. Und um das sicherzustellen, haben die Außenminister beschlossen, ihren gemeinsamen Beauftragten, Josep Borrell, den EU-Außenminister, nach Teheran zu schicken, Und der soll dort deutlich machen, dass die Europäer eigenständig agieren in dieser Frage und dass sie eben wollen, dass dieser Atomdeal weiterlebt.
Europa sucht ja auch nach Lösungen im Libyen-Krieg. Sollten sie es schaffen, die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen und einen Waffenstillstand zu erwirken, dann wäre das ja auch ein beachtlicher diplomatischer Erfolg. Wie groß sind denn die Chancen, dass die EU das schafft?
Also das ist nicht wirklich abzusehen, noch nicht. Das läuft ja auf zwei Schienen ab. Erstens, die Europäer wollen versuchen, die Mächte an einen Tisch zu bringen, die sich von außen in den Libyen-Krieg einmischen. Russland, Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten, einige mehr. Das ist vor allem eine Initiative der Bundesregierung. Und Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute von den EU-Außenministern den Auftrag bekommen, im Namen der gesamten EU diesen Prozess voranzutreiben. Die zweite Schiene wäre dann Aufgabe der Vereinten Nationen, nämlich mit den Konfliktparteien in Libyen selbst einen Waffenstillstand auszuhandeln. Das, ob das die zustande kommt, ob die UN das hinbekommen, muss man abwarten. Auf jeden Fall sagen die Europäer, sollte es tatsächlich diesen Waffenstillstand geben und ein umfassendes Waffenembargo für Libyen, dann muss das überwacht werden. Und Josep Borrell soll Pläne machen, der EU-Außenbeauftragte, wie die EU diese Dinge garantieren kann, damit, wenn es einen Abschluss gibt, wenn es eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand gibt, der dann auch tatsächlich eingehalten wird.
Peter Kapern über den Sondergipfel der EU-Außenminister in Brüssel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist das jetzt? Ist das ein Zeichen dafür, wie ernst die Fridays for Future-Bewegung mittlerweile genommen wird? Oder ist das einfach nur ein kluger PR-Zug von Siemens? Luisa Neubauer von Fridays for Future hat sich heute mit Joe Käser getroffen. Das ist der Chefrocker, der Oberboss vom Siemens-Konzern. Denn Siemens will sich beteiligen am Bau eines großen Steinkohlebergwerks in Australien. Und daran gibt es Kritik aus der Fridays for Future-Bewegung. Deshalb hat es heute auch Mahnwachen gegeben von mehreren Siemens-Büros in Deutschland. Verena von Kaltz hat sich noch mal genauer mit diesem Thema beschäftigt. Verena, sag uns bitte noch mal genauer, worum es jetzt bei dieser Sache geht.
Also Siemens hat heute mitgeteilt, dass der Konzern bis Montag entscheiden will, ob er Signalanlagen liefern wird für eine etwa 200 Kilometer lange geplante Zugstrecke, die dieses Steinkohlebergwerk an das reguläre australische Schienennetz anbinden würde. Das brauchst du natürlich für den Transport der ganzen Geschichte. Mhm. Diesen Auftrag hat Siemens am 11. Dezember bekommen vom indischen Industriekonzern Adani, der eben eines der größten Bergwerke der Welt im Nordosten von Australien bauen will und die geförderte Steinkohle in den nächsten Jahrzehnten dann nach Indien exportieren will. Direkt nach dieser Ankündigung, dass Siemens damit beauftragt ist, gab es schon schnell Proteste gegen Siemens, auch von australischen Umwelt- und Klimaschützern, die insgesamt schon lange gegen das geplante Projekt Sturm laufen. Und daraufhin hatte der Konzernchef Joe Käser Mitte Dezember per Twitter mitgeteilt, Siemens werde das Geschäft auf den Prüfstand stellen und sich bald zurückmelden.
Und da hat jetzt Fridays for Future tatsächlich ein Wort mitzureden?
Ja, offenbar. Auf jeden Fall hat Käser heute im Anschluss an ein etwa einstündiges Gespräch mit Luisa Neubauer und Nick Heubeck von Fridays for Future mitgeteilt, dass er das Geschäft nochmal überdenken wolle, dass der Siemens-Vorstand erst am Montag eine Entscheidung treffen wolle. Und Joe Käser hat etwas überraschend Luisa Neubauer einen Posten angeboten in einem Aufsichtsgremium, und zwar im zukünftigen Energieunternehmen Siemens Energy. Das soll sich im Frühjahr vom Mutterkonzern abspalten.
Interessantes Jobangebot, so spontan. Luisa Neubauer, hat die selbst auch schon was dazu gesagt?
Also sie hat sich nicht sehr beeindruckt gezeigt. Sie sagte, Siemens Überlegungen helfen dem Klima original nichts. Also wenn die halt so drüber nachdenken, ob sie jetzt das Angebot zurückziehen oder nicht. Und sie forderte eine klare Entscheidung von Käser, sich nicht an dem Bergwerkprojekt zu beteiligen. Joe Käser hat ja auch gesagt, dass es eben ein schwieriger Balanceakt sei für das Unternehmen zwischen Reputation, Vertragstreue und den Interessen der Aktionäre. Und es ist für das Image des Konzerns in der Tat schwierig zu erklären, warum er einen solchen Auftrag annimmt. Denn Siemens kommuniziert selbst als Ziel schon seit vielen Jahren, dass das Unternehmen bis 2030 klimaneutral sein will, also einen Netto-CO2-Ausstoß von null erreichen will. Und dazu passt so ein Kohlebergwerk nun mal gar nicht.
Spielen die Brände in Australien vielleicht auch eine Rolle? Also, dass Siemens sich jetzt so schwer tut mit dieser Entscheidung?
Das könnte man sich auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass wir im Moment alle täglich mit diesen Bildern von den katastrophalen Bränden in Australien konfrontiert sind, die in Verbindung gebracht werden mit steigenden Temperaturen und zu wenig Niederschlägen durch den Klimawandel. Und da ist es natürlich noch schwieriger, die Beteiligung an einem umstrittenen Kohleförderprojekt zu rechtfertigen. als eine Firma, die sich ein Klimaneutral-Siegel angeheftet hat. Und die Aktivistengruppe Market Forces, die in Australien gegen das Kohlebergwerk protestiert, die will tatsächlich Anfang Februar Opfer der australischen Brände zur Hauptversammlung von Siemens nach München fliegen lassen, falls der Konzern jetzt am Montag sein Engagement in der Sache nicht beendet.
Aber die Frage, die doch aufploppt, ist doch auch, warum sich jetzt der Protest der Umweltschützer überhaupt gegen Siemens richtet. Also wäre es nicht auch sinnvoll, den gegen die indische Firma zu richten, die das Bergwerk ja bauen will, oder gegen die australische Regierung? Also was würde das jetzt wirklich ändern? Würde Siemens aus diesem Geschäft aussteigen?
Ja, man denkt im ersten Moment, ah ja, so eine Signalanlage irgendwie von so einer kleinen Bahnstrecke, das kann ja eigentlich den Braten nicht fett machen. Aber tatsächlich könnte möglicherweise das ganze Projekt gestoppt werden, wenn Siemens da diese Aufträge nicht annimmt. Denn für eine neue Zugstrecke sind in Australien hohe Sicherheitsauflagen vorgeschrieben. Die entsprechende Technik können nur wenige Firmen liefern. Und die zwei anderen Firmen, die für diese gute, sichere Signaltechnik im Gespräch waren, die haben selbst schon einen Rückzieher gemacht. Das schreibt unter anderem die FAZ. Und dadurch könnte Adani, also diese indische Firma, wirklich große Probleme kriegen, die Gleisstrecke zu bauen, wenn Siemens nicht liefert. Insofern ist Siemens da schon ein bisschen die richtige Adresse, wenn man das Projekt irgendwie verhindern will.
Fridays for Future-Proteste haben sich heute auf Siemens konzentriert, weil die Firma beteiligt ist an dem Bau eines großen Kohlebergwerks in Australien. Und am Montag wird Siemens dann entscheiden, ob es den Auftrag, diese Signaltechnik zu liefern, erfüllen wird oder nicht. Alle Infos dazu von unserer Reporterin aus dem Nova-Team, Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Beim ESC, beim Eurovision Song Contest, will man das nicht. Und bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio, da will man das ab sofort auch nicht. Die Veranstaltung soll frei bleiben von politischen Statements. Also, dass Athleten die Faust nach oben strecken, dass sich jemand hinkniet oder nicht auf Siegerprotest will als Protest, weil vielleicht andere gedopt haben. Alles nada, soll es nicht mehr geben. So sehen das die neuen Regeln des IOC, des Internationalen Olympischen Komitees, vor. Ich habe drüber gesprochen mit Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Matthias, welche Art von Protest wird denn ab jetzt verboten?
Da steht im Prinzip drin, dass die Athleten nicht viel dürfen, um es mal ganz plakativ zu sagen. Es wird unterschieden zwischen Meinungsäußerung und Protest. Meinungsäußerungen sind erlaubt, zum Beispiel in Pressekonferenzen, in Fernsehinterviews. Protest, Banner hochhalten. Selbst auf einer Pressekonferenz darf ich kein Banner hochhalten. Mhm. Die berühmten Regenbogenarmbänder oder Fingernägel sind natürlich auch verboten, weil das auch politischer Protest ist.
Das ist schon politischer Protest?
Natürlich, das ist okay. Ein politisches Statement. Und ja, grundsätzlich alles, was olympische Stätten sind, so heißt es, also die Wettkampfstätten, das olympische Dorf, all das, da ist politischer Protest verboten. Ein Athlet darf sich zum Beispiel einer Demonstration in Tokio in der Innenstadt anschließen, sofern er, so heißt es dann in dem Schreiben, man will sich ja absichern, die lokalen Gesetze einhält. Also dann fällt er sozusagen in diesem Fall unter japanisches Recht. Alles, was olympisches Gelände ist, ist politischer Protest verboten. Und das Einzige, was wie gesagt erlaubt ist, ist Meinungsäußerung. Also in der Pressekonferenz oder in einem Interview sagen, das und das passt mir irgendwie nicht.
Aber bestraft das IOC den politischen Protest nicht generell?
Ja, bestraft es generell. Es hat in der letzten Zeit einige Fälle bei internationalen Meisterschaften gegeben, wo Sportler beispielsweise gegen Rassismus und Diskriminierung protestiert haben, mhm, oder auch gegen einen Mitkonkurrenten, der gedopt ist. Es gibt dieses berühmte Bild von der Schwimmweltmeisterschaft, wo ja, ein chinesischer Schwimmer mehrfach des Dopings überführt eigentlich und für viele Athleten ein klarer Doper, eine Goldmedaille gewonnen hat und die anderen haben die Siegerehrung verweigert, weil sie mit dem nicht auf einem Podium stehen wollten. Auch das hat jetzt zu diesen neuen Regeln geführt. Das alles wäre nach den neuen IOC-Regeln bestrafenswert. Also ich darf der Siegerehrung nicht fernbleiben zum Beispiel. Deswegen hat man jetzt das nochmal diese Konkretisierung gegeben. Eigentlich heißt das, damit die Athleten klar wissen, was sie dürfen. Die IOC-Athletenkommission sagt auch, wir wollten Klarheit. Ob die Klarheit für alle Athleten jetzt, die jetzt dabei rausgekommen ist, so gewollt war, das steht vielleicht auf einem anderen Zettel.
Was heißt denn dann Bestrafung überhaupt? Dann gibt es eine Wettkampfsperre oder was?
Das ist jetzt die spannende Frage, denn die Klarheit, die das IOC ankündigt, wird genau in diesem Punkt nämlich nicht durchgeführt. Und das ist dann das, was auch den Druck auf die Athleten erhöht. Da steht drin, über die Strafe wird dann im Anschluss an das Vorgehen beraten vom IOC oder von den Nationalen Olympischen Komitees. Das heißt, dieses Damoklesschwert, ich fliege vielleicht raus und kann nach Hause fliegen, Das wird in keinem Punkt irgendwie entkräftet. Da steht nicht drin, welche Sanktionen überhaupt denkbar sind. Da steht nur drin, über die Sanktion wird beraten. Und damit ist die Maximalstrafe nach Hause fliegen auf jeden Fall denkbar. Und das wird den Druck auf die Athleten auf jeden Fall weiter hochhalten.
Welche Reaktionen gibt es denn bisher von den Athletinnen und Athleten dazu?
Bis jetzt gibt es nur die offizielle Reaktion der IOC-Athletenkommission. Die haben gestern zusammengesessen. Die Vorsitzende der Kommission ist Kirsty Coventry aus Südafrika. Die hat das erstmal begrüßt, den Austausch, und hat gesagt, jetzt haben wir endlich die Klarheit gefunden. Man muss da ein kleinen Abstrich machen. Die IOC-Athletenkommission, das sind die Vertreter, die während der Olympischen Spiele in die offizielle IOC-Athletenkommission gewählt werden. Die sind meistens relativ nah dran auch am IOC. Es gibt ja inzwischen eine relativ unabhängige Athletenbewegung, unter anderem der Deutsche Athletenverein Athleten Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, die sehen das anders. Von denen gibt es noch kein offizielles Statement. Das wird aber mit Sicherheit in den nächsten Tagen dann erfolgen.
Was ist denn deine Einschätzung eigentlich, Matthias? Würdest du sagen, das bringt jetzt dann doch eine gewisse Klarheit?
Naja, eine gewisse Klarheit gibt es in dem Sinne, dass wieder mal fest zementiert wird, dass die Athleten sich politisch nicht äußern dürfen. Klar, sie dürfen in einem Interview sagen, meinetwegen, das, was sollte es Olympia mal in der arabischen Welt gehen oder in anderen Ländern, wo die Menschenrechte bedroht sind, das gefällt uns nicht, da hatten wir ja schon den Fall. Oder sie dürfen sagen, der Rassismus und die Diskriminierung, das finden wir nicht in Ordnung und das gehört sich nicht und öffnet euch, das ist alles erlaubt. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich das Zeichen, was nachher um die Welt geht. Wenn wir uns erinnern, die Proteste, an die wir uns erinnern aus der Geschichte, sind die, wo man mit der Faust bei der Siegerehrung steht, wo dann eben doch die Regenbogenfingernägel da sind oder eben sich ein Sportler hinkniet aus Protest. Und all das ist jetzt verboten und das ist tatsächlich so eine Art Maulkorb, kann man sagen, vom IOC. Und da bin ich noch relativ gespannt drauf, wie da die Athleten, die gerade für ihre Mündigkeit kämpfen, darauf reagieren werden.
Das IOC hat neue Richtlinien für politische Meinungsäußerungen bei den Olympischen Spielen festgelegt. Einschätzung dazu bei uns im Update in Deutschlandfunk Nova von Matthias Friebe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hilfe ist wichtig, gerade für Menschen, die in Regionen leben, die von Hilfe abgeschnitten sind, so wie die Menschen in Nordsyrien, also da, wo seit Jahren Bürgerkrieg ist. Nordsyrien, das ist die Region, die nicht unter Kontrolle ist von Präsident Assad und die seit 5 Jahren von der UNO mit Hilfsgütern versorgt wird. Und von denen sind eben sehr, sehr viele Menschen abhängig, um zu überleben. Heute Nacht soll dieses Mandat für die Hilfslieferungen auslaufen, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Bei der UNO. Dort wird gerade noch verhandelt. Anne Almeling ist unsere Korrespondentin für die Region. Anne, wie abhängig sind die Menschen von diesen Hilfslieferungen?
Extrem abhängig. Also vor allem die Menschen in der Provinz Idlib. Das ist ja die letzte Region in Syrien, die von Aufständischen kontrolliert wird, also von islamistischen Milizen. Und Einheiten der syrischen Regierung, die versuchen, das Gebiet wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, und zwar mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und das bedeutet, dass die Menschen, also die Zivilisten, die dort leben, sich in extremer Gefahr befinden, weil ihre Häuser und Wohnungen bombardiert werden zum Beispiel. Und das Regime, das geht von Süden nach Norden vor. Deshalb fliehen die Menschen ebenfalls in Richtung Norden bis an die türkische Grenze. Die ist geschlossen und da sitzen sie jetzt fest. Also in riesigen Zeltlagern, dicht an dicht, ohne festen Boden unter den Füßen, ohne ausreichend Kleidung und Decken. Und vor allem eben mit sehr wenig Essen und mit kaum Medikamenten.
Was weiß man denn darüber, ob diese Hilfslieferungen auch wirklich dann ankommen, wie sie verteilt werden auch?
Also das ist von hier aus, also vom Studio Kairo aus, schwer zu überprüfen. Wir können zwar gelegentlich nach Syrien reisen, aber jetzt nach Idlib zu reisen, das ist zurzeit extrem riskant. Die UN betonen aber, dass eben gerade dieses Hilfsprogramm genau überprüft wird, dass jeder Lastwagen, jede Box, jeder Sack Reis erst in der Türkei untersucht wird und dann in Syrien teilweise per Geotagging verfolgt wird. Und wir können wohl davon ausgehen, dass die Hilfslieferungen dann auch tatsächlich die Zivilisten erreichen. Also die UN sagen auch, es gibt immer ein Restrisiko, es kann auch mal eine Ladung verloren gehen. Aber das hat der UN-Sprecher Jens Lerke in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass es keinen Plan B gibt. Also keine andere Möglichkeit, die Menschen gerade in Idlib auf irgendeinem anderen Wege zu erreichen.
Was würde es denn dann bedeuten für die Menschen? Also wenn jetzt tatsächlich diese Hilfslieferungen eingestellt werden, vor welcher Situation steht man dann da?
Also wenn man die Bilder von diesen Zeltlagern sieht, dann kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wo und wie die Menschen sich Essen oder Medikamente besorgen sollen, weil es gibt da nichts. Also keine Unterkünfte, keine Arbeit, keine Verdienstmöglichkeit. Das sind ganz karge Landstriche, die zurzeit dann in großen Teilen sogar unter Wasser stehen. Und dazwischen leben die Menschen. Die sind vielleicht gar nicht unbedingt abgeschnitten vom Rest der Provinz, aber früher haben da mal 1,5 Millionen Menschen in Idlib gelebt. Mittlerweile sind es knapp 3 Millionen. Viele haben da Schutz gesucht von anderen Teilen Syriens, weil sie dort bombardiert wurden oder sie wurden nach Idlib deportiert vom Regime. Und fast 9 Jahre Krieg liegen jetzt schon hinter ihnen. Viele sind krank, viele sind geschwächt. Und wenn diese Hilfslieferungen eingestellt würden, dann hätte das mit Sicherheit absolut dramatische Folgen.
Das heißt, dieses kein Plan B, dass es den eben nicht gibt, das würde auch bedeuten, dass man nicht woanders Lebensmittel und Medikamente herbekommen könnte?
Ganz genau, denn die Provinz Idlib, weil sie eben unter der Kontrolle der Aufständischen steht, ist schwer zu erreichen für sowohl Menschen, die helfen wollen, aber eben auch abgeschnitten vom anderen Teil Syriens, der unter der Kontrolle des Regimes steht.
Wenn diese Hilfslieferungen jetzt wirklich ausbleiben, was bedeutet das denn für die Region? Also könnte das tatsächlich die Region so schwächen, dass Assad vielleicht dann da ein leichteres Spiel hat?
Die Einheiten der syrischen Armee, also Assads Soldaten, die haben dort ohnehin relativ leichtes Spiel in der Provinz Idlib. Sie sind in den vergangenen Monaten ja immer weiter Richtung Norden vorgerückt, haben viele Orte, Städte, auch Landstriche wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Sie haben ja keinen gleich starken Gegner, denn die Milizen in Idlib, die haben ja zum Beispiel keine Luftwaffe. Assad hat sich erklärtermaßen das Ziel gesetzt, jeden Zentimeter Syriens zurückzuerobern. Das ist dann wahrscheinlich wirklich auch nur eine Frage der Zeit. Aber in dieser Zeit kommt es trotzdem natürlich darauf an, so vielen Menschen wie möglich zu helfen oder zumindest ihr Überleben zu sichern, eben mit diesen Hilfslieferungen der UN.
Heute Nacht soll das Mandat für die UNO-Hilfslieferung nach Nordsyrien zu Ende gehen. Es wird noch verhandelt darüber bei der UNO. Ein Ergebnis gibt es aber bisher noch nicht. Ich habe drüber gesprochen mit Anne Eimeling.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach man, eigentlich weiß der das doch. Der weiß das. Der kann die Namen vom kompletten Team garantiert im Schlaf runterbeten. Aber gestern ist er einfach nicht drauf gekommen.
Und zweite Möglichkeit ist, dass man vielleicht Timo anpassen kann auf Außen, okay?
Christian Prokop, Bundestrainer im Handball, in einer Auszeit gestern bei der Handball-EM Deutschland gegen die Niederlande. Er weiß, dass der Timo Timo heißt und trotzdem kommt er einfach nicht drauf. Und woran das liegt, das kann uns Magnus Heyer erklären, der ist nämlich Neurologe. Herr Heyer, die Situation kennt wirklich jeder. Man kommt einfach partout nicht mehr auf den Namen. Woran liegt das?
Ja, völlig richtig. Aber der Punkt ist ja der, man hat es auf der Zunge. Also man weiß, dass man es weiß, ohne drauf zu kommen. Und das ist genau auch die Erklärung. Das ist auch gar nicht schlimm, das ist total normal. Das Problem ist, dass wir es wissen, dass wir es unterbewusst wissen, aber dass sozusagen der Flaschenhals unseres Denkens das Bewusstsein ist. Also wir denken 1000 Sachen gleichzeitig, aber eben nur unterbewusst. Eine Sache bewusst. Und die ist dann eben durch andere Namen, durch andere Sachen blockiert. Deswegen, je anstrengender Sie den Namen suchen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ihn finden, weil Sie bei der Suche ständig andere Dinge denken, die dann wiederum diesen Gedanken blockieren.
Ah, okay. Ja, gut, das klingt irgendwie einfach, aber auch ein bisschen kompliziert, ich bin ganz ehrlich. Also das heißt, im Endeffekt blockiere ich mich da selbst, weil ich die ganze Zeit krampfhaft nach dem Namen suche, ja?
Ganz genau. Wenn Sie sozusagen eine kluge Antwort auf eine schwierige Frage finden wollen und Sie denken intensiv darüber nach, was könnte da das Beste sein, dann werden Sie zu keinem klugen Ergebnis kommen. Wenn Sie das Bewusstsein aber kurz auf Urlaub schicken, wenn Sie drüber schlafen, der Volksmund hat ja ganz kluge Begriffe darüber, eine Nacht drüber schlafen und dann können Sie eine kluge Entscheidung fällen. Das hat nur den Sinn, dass das Bewusstsein kurz Pause hat, das Unterbewusstsein in Ruhe denken kann und dann kommen Sie zu der Antwort, die dann am Ende, wenn Sie Wissenschaftler sind, die ihnen am Ende den Nobelpreis einbringen. Ist mehrfach passiert in der Geschichte des Nobelpreises.
Na gut, aber wenn ich jetzt dann nach einem Namen suche, kann ich natürlich nicht sagen, okay, weißt du was, ich komme morgen früh wieder, schlaf mal drüber und ja, dann ist mir okay. Auch wieder eingefallen, dass du Timo heißt. Ne?
Ich muss das akzeptieren, was Sie sagen. Aber zwei Dinge können Ihnen helfen. Erstens kann Ihnen helfen, dass Sie einfach zugeben, ich komme nicht drauf. Mhm. Und da das allen anderen auch so geht, ist das eigentlich nicht peinlich, sondern total normal und ehrlich und charmant. Und das Zweite ist, in dem Moment, in dem Sie nicht, ach, wie heißt, indem sie permanent ganz aggressiv, indem sie entspannt sagen, ich komme nicht drauf. In dem Moment kommen sie dann nur drauf. Wenn sie dann ganz entspannt zugeben, also sich nicht aktiv bemühen, dann wird ihnen der Name einfallen. Je weniger sie sich bemühen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gleich doch drauf kommen. Und wenn sie nicht drauf kommen, ist es trotzdem normal. Mit einem Lächeln können sie das auch lösen.
Herr Heyer, da bin ich jetzt wirklich ganz beruhigt, dass Sie sagen, das ist normal, weil mir passiert das tatsächlich regelmäßig und es gibt wirklich nichts Unangenehmeres, finde ich, wenn man irgendwie im Gespräch ist oder auch hier manchmal im Interview und dann vergisst man den Namen. Aber es ist normal, ich werde an Ihre Worte denken, einfach nicht so verkrampft sein in dem Moment oder im Zweifelsfall nochmal nachfragen. Ich weiß ja jetzt zumindest, dass Sie Magnus Heyer heißen, bedanke mich fürs Gespräch in Deutschlandfunk
Moment,
Nova.
Moment, das wissen Sie wegen der Notizen vor sich.
Selbstverständlich, aber ich bin ja clever, Herr Heyer. Ich weiß, wie man es macht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.